Willkommen zu einer neuen Episode und heute habe ich das Thema Abfindung mir mit Simone vorgenommen. Und über Abfindung gibt es ja auch ganz viele verschiedenste Ideen, was Personaler und was auch Mitarbeiter sich so vorstellen.
Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Simone habe ich tatsächlich über LinkedIn kennengelernt, deshalb liebe ich ja dieses Netzwerk. Simone ist nämlich auch schon seit 25 Jahren in dem Bereich unterwegs, echter Profi auf dem Bereich Arbeitsrecht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch mal so ein bisschen in die Tiefen eintauchen. Was heißt eigentlich Abfindung? Wann kriege ich denn so eine Abfindung? Und wie berechne ich sowas? Und damit legen wir gleich los. Herzlich willkommen, liebe Simone. Wie man sieht, du bist im wunderbaren München und hast einen tollen Ausblick auf den Marktplatz dort vor Ort. Ich habe ja auch ein paar Jahre in München gewohnt, also von daher kenne ich es da auch ganz schön, finde ich es da auch ganz schön. Und sag mal, herzlich willkommen in Langenfeld.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Du hast ja schon wirklich auch jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich und man erlebt dann, glaube ich, auch immer wieder Sachen, wo man denkt, das ist doch nicht möglich. Und lass uns doch einfach mal ab anfangen damit zu sagen, so, was ist denn überhaupt eine Abfindung?
Also, viele glauben ja, um vielleicht das mal da den Aufhänger zu nehmen, ne? Wenn mir gekündigt wird, dann kriege ich auf jeden Fall eine Abfindung.
Genau.
Egal, was passiert, immer.
Ja.
Das ist nicht so. Ja, das ist eine Mär, die sich hartnäckig hält. Es gibt keinen pauschalen Anspruch auf eine Abfindung. Es sei denn, der Arbeitgeber bietet mir das zum Beispiel in einer betriebsbedingten Kündigung schon an, wenn er sagt, wenn du keine Klage erhebst, dann bekommst du eine Abfindung, 0,5 Gehälter pro Jahr der Beschäftigung. Oder es gibt einen Sozialplan. Also das Unternehmen baut generell Stellen ab und vereinbart mit dem Betriebsrat so einen Sozialplan. Dann habe ich einen Abfindungsanspruch in der Regel oder eigentlich meistens aus dem Sozialplan. Aber ansonsten gibt es diesen Anspruch nicht. Ja, es heißt auch nicht, ich klage auf eine Abfindung. Das höre ich natürlich immer wieder. Ja.
Ja, stimmt.
Weil, warum? Emotional völlig verständlich zu sagen, wenn der mich schon kündigen will, dann soll er jetzt was dafür zahlen.
Ja,
Ja?
ja.
Ich klage immer darauf, dass die Kündigung unwirksam ist und deshalb
Ja.
das Arbeitsverhältnis fortbesteht.
Richtig.
Ansonsten ist die Abfindung, sagt man immer so schön, so ein bisschen wie auf dem türkischen Basar. Wer
Genau.
hat die besseren Karten? Ja? Und wer kann besser verhandeln?
Ja.
Und jetzt zu deiner Frage vielleicht zurückzukommen, was ist denn eine Abfindung? Eine Abfindung zahlt der Arbeitgeber dem Mitarbeitenden dafür, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, also einen
Ja.
sozialen Besitzstand verliert. Das ist kein Entgelt, das ist wirklich eine Zahlung eigener Art.
Genau.
Das
So,
ist
und wenn
eine
ich
Abfindung.
Genau, und weil du vorhin so schön gesagt hast, jeder denkt, wenn er eine Kündigung bekommt, dass da automatisch eine Abfindung dabei ist. Und eine Abfindung ist ja dann tatsächlich ein Grund, also eine Abfindung zahle ich ja nur, wenn ich mir als Arbeitgeber im Zweifel nicht so sicher bin, ob meine Kündigung zum Beispiel hält. Ja, das heißt also, das wäre ja ein Beispiel, oder? Du nickst ein
Das
bisschen.
ist natürlich ein relevanter Punkt. Ja? Wenn je unsicherer der Arbeitgeber ist, ob seine Kündigung hält, desto eher wird er natürlich auch eine Abfindung bereit sein zu zahlen. Ja? Es gibt aber natürlich auch Arbeitgeber, ich sage mal, die eine relativ gute Firmenkultur auch haben, die sagen, ich will mich gar nicht mit dir streiten. Ja? Ich glaube auch, dass meine Kündigung halten wird, aber wir schauen doch mal, ob wir auf Basis der Kündigung eine Einigung, eine adäquate Einigung hinbekommen, mit der du leben kannst, mit der ich leben kann und wo man sich dann immer noch gut ins Gesicht schauen kann. Ja? Das gibt es auch. Man muss natürlich sagen, das sind die Ausnahmefälle. Oder wenn der Arbeitgeber ganz einfach sagt, ich habe gar keinen Bock, mich zu streiten. Das kostet mich Geld, das kostet Zeit, ich will diesen Arbeitsplatz neu besetzen, ich habe vielleicht sogar schon jemand. Ja, den ich da gerne hinsetzen würde. wenn ich mit dem jetzt streite und der kommt unter Umständen zurück, dann zahle ich dem jetzt lieber eine Abfindung und dann bin ich ihn los.
Ja, genau. Also das ist ja tatsächlich ein häufiger Fall, wenn es darum geht, eine Abfindung quasi zu verhandeln. Das heißt also, es gibt im Zweifel keine Abmahnung. Es ist eigentlich noch gar nicht klar, dass es irgendwelche Grundlagen dafür gibt. Also dann habe ich natürlich höhere Chancen, tatsächlich an einer Abfindung mehr zu verhandeln. Wenn natürlich schon Abmahnungen aufgrund von Verhalten zum Beispiel vorliegt, und der Arbeitgeber sagt dann, weißt du was, also ich habe dir das jetzt dreimal gesagt, ja, ich habe dir 5 Abmahnungen, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel dafür, aber ne, ich habe dir schon 3 Abmahnungen geschrieben für das Gleiche, jetzt ist endgültig Schluss, dann habe ich null, dann brauche ich überhaupt gar keine mehr über Abfindung Gedanken machen, weil dann war ja tatsächlich eine, also es sei denn, die Abmahnung war nicht verhältnismäßig und so, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Abmahnung korrekt ist und dass ich einfach sage, so geht es nicht weiter und deshalb kündigen wir das Arbeitsverhältnis. Also dann würde ich jetzt mal sagen, ist eine Abfindung Goodwill, aber in den meisten Fällen sind wir ja mit anderen Themen tatsächlich unterwegs. Also in den meisten Fällen gibt es vielleicht mal eine Abmahnung, vielleicht nochmal eine andere für irgendwas anderes. Und dann sagt der Arbeitgeber plötzlich so, also weißt du was, haben wir überlegt, mit uns beiden nicht. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Und jetzt lass uns mal überlegen, wie wir hier zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Was mache ich denn dann als Arbeitnehmer?
Als Arbeitnehmer, also wir müssen tatsächlich unterscheiden, welche Form von Kündigung steht denn hier im Raum. Also ist das eine Kündigung, die offensichtlich wirksam sein könnte? Ich sage immer könnte, weil Kündigung auch ganz oft an formalen Punkten scheint. Also bei fristloser Kündigung muss der Arbeitgeber zum Beispiel innerhalb von 2 Wochen agieren, nachdem er davon Kenntnis hat. Mit einer Anhörung und so. Aber es gibt einfach auch viele Ansatzpunkte, wo der Arbeitgeber vielleicht dran scheitert, weil er das nicht hundertprozentig richtig macht. Und dann habe ich natürlich vielleicht trotzdem eine Chance zu agieren.
Das stimmt.
Natürlich ist es so, dass der Arbeitgeber unter Umständen versuchen wird, außerhalb einer sogenannten Kündigung mit dem Arbeitnehmer irgendeine Einigung zu erzielen. Ja? Diese klassischen Fälle des Aufhebungsvertrags. Was ich jetzt in der letzten Zeit immer wieder verstärkt habe, ist, dass zum Beispiel fristlose Kündigungen angedroht werden und dem Arbeitnehmer zugleich ein Aufhebungsvertrag vorgelegt wird. Das ist eine schwierige Situation für einen Arbeitnehmer, weil der natürlich unter Druck gerät, ganz klar. Und da sollte man als Arbeitnehmer immer sagen, danke, ich nehme das gerne mit. Ich würde mir das gerne überlegen.
Ja.
Ja, ich unterschreibe nichts, was mir unmittelbar vorgelegt wird. Ja. Es sei denn, und das ist ein absoluter Ausnahmefall, ich habe schon sowas gefühlt, man hat nämlich oft eine Empfindung, dass da was im Busch ist. Ja? Und war vielleicht schlauerweise schon mal vorher bei einem Anwalt.
Ja, super.
Ja, weil man kann sich vorher schon informieren. Ich sage immer, wenn jemand das Gefühl hat, da passt was nicht, da droht irgendwas, ruft bei dem Anwalt eures Vertrauens an, macht ein Beratungsgespräch. Das ist eine sogenannte Erstberatung, die ist in der Regel auch nicht teuer. Ja? Die kostet 190 plus Auslagen plus Mehrwertsteuer. Besprecht mit dem die Situation, weil der kann schon mal so eine Einschätzung haben.
Ja, das ist ein super Tipp. Also da vielleicht nochmal diese 2 Geschichten, was ich als Ex-Personalleiterin ja auch immer hatte, wenn ich eine Kündigung auch, also jemandem übergeben habe und gesagt habe, ich hätte gerne die Kündigung quittiert, dann haben die ja immer gedacht, würden ihr Einverständnis drunter setzen. Also ich habe es erhalten, ich habe dann meistens noch erhalten drüber geschrieben, damit die auch nicht sagen, ich bin einverstanden, sondern es geht nur um erhalten. Das heißt, wenn ich eine Kündigung bekomme und der Arbeitgeber möchte von mir, dass ich den Erhalt quittiere, heißt es nicht, dass ich damit einverstanden bin. Liegt aber auch daran, dass eine Kündigung ja eine einseitige Willenserklärung ist. Dafür brauche ich kein Einverständnis. Also ne, das ist so der erste. Und das zweite, da gebe ich dir total recht, also nie im Leben eine Auflösungsvereinbarung im ersten Schritt unterzeichnen, wenn ich nicht. Und das habe ich auch schon so oft erlebt, dass die Leute gedacht haben, ja, was sollte ich denn dann machen? Immer mit nach Hause nehmen, immer erstmal prüfen lassen und wirklich gucken, ist es auch so, wie ich mir das vorstelle, dass ich da rausgehe.
Ja, Das ist ein wichtiger Punkt, aber natürlich darf man auch nicht unterschätzen, was das auch für eine psychische Belastung ist.
Ja.
Ja. Und natürlich tritt da auch oft dann so ein Überrumpelungseffekt ein.
Ja. Ja.
Also man sitzt da sitzen einem normalerweise zwei Leute gegenüber, weil Arbeitgeber das ganz selten alleine führen, damit sie immer einen Zeugen natürlich haben.
Ja.
Und da sage ich immer, anhören, mitschreiben, darf man ja. Ja. Selber möglichst wenig sagen, mitnehmen, sagen, ich möchte mir das überlegen, fertig.
Genau.
Wenn der Arbeitgeber mir dann trotzdem die Kündigung in die Hand drückt, dann habe ich halt die Kündigung.
Ja.
Ja? Dann kann ich auf Basis der Kündigung, das ist ein Unterschied zwischen einem sogenannten Aufhebungsvertrag und einem sogenannten Abwicklungsvertrag. Der Aufhebungsvertrag führt dazu, dass das Arbeitsverhältnis durch diesen Vertrag aufgehoben wird. Ja? Da habe ich vorher keine Kündigung. Wenn ich einen Aufhebungsvertrag unterschreibe, kriege ich auf jeden Fall eine Sperrfrist zum Arbeitsamt. So sicher oder sehr sicher. Ja.
Es sei denn, ich schreibe rein, ne, zur Vermeidung einer betriebsbedingten
Da gibt es
Kündigung.
Nochmal zur Vermeidung einer ansonsten Ordnung, also ordentlichen betriebsbedingten Kündigung. Da muss die Kündigungsfrist eingehalten sein,
Ja.
etc. pp. Das sind aber natürlich alles Punkte, das weiß ich als normaler Arbeitnehmer
Nee.
Nicht.
Ja, richtig.
Das muss ich rechtlich überprüfen lassen.
Ja.
Da kann man versuchen, das Risiko natürlich zu minimieren, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Nur das ist ja in der Regel gar nicht Ansinnen des Arbeitgebers.
Nee.
Sondern da muss ich mich hinstellen und sagen, wir können uns so unterhalten, aber folgende Kondition.
Genau.
Wenn der Arbeitgeber mir aber schon eine Kündigung in die Hand drückt, dann bin ich nicht mehr beim Aufhebungsvertrag. Die Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis nämlich. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich auf Basis dessen eine Abwicklungsvereinbarung oder einen Abwicklungsvertrag schließe. Da kann ich aber schon sagen, hier habe ich zum Beispiel eine ordentliche betriebsbedingte Kündigung, die hält die ordentliche Kündigungsfrist ein.
Ja.
Und dann geht es nur noch darum, wie die weiteren Konditionen gestaltet sind, damit es zum Beispiel keine Sperrfrist der Agentur für Arbeit gibt. Ja. Das muss man sich ganz genau überlegen und im Zweifelsfall, ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, sobald man eine Kündigung in den Händen hält und selbst wenn man die dann beim Arbeitgeber belässt, ja, dann ist genau das, was du sagst, wenn ich das nicht unterschreibe, dass ich es bekommen habe, habe ich es trotzdem bekommen.
Ja, meistens sind ja auch noch Zeugen dabei.
Genau, das ist der Punkt. Deswegen machen die das ja auch nicht alleine. Ja, kann ich auch keinem Arbeitgeber anraten, das alleine zu machen. Und dann muss ich als Mitarbeitender zwei ganz wichtige Punkte im Kopf haben. Wenn ich eine Kündigung bekomme, dann muss ich innerhalb von 3 Wochen eine Kündigungsschutzklage erheben. Ansonsten ist es nämlich so, wenn die Kündigung unwirksam ist, dann kann ich nach den 3 Wochen nichts mehr machen.
Das ist total
dann
wichtig.
Gilt
ja.
die Kündigung als wirksam.
Ja.
Will heißen, wichtig, in dem Moment, wo Sie die Kündigung in den Händen halten, unmittelbar rechtliche Hilfe suchen, wenn man sagt, ich kann das selber nicht mehr handeln.
Ja.
Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, deswegen habe ich das vorhin auch angesprochen, das ist eine emotional belastende Situation. Das unterschätzt man, wenn man noch nicht in dieser Situation war.
Ja.
Weil man immer denkt, naja, dann kriege ich halt eine Kündigung. Nee. In dem Moment ist man erstmal sehr innerlich zerstört. Ich habe praktisch noch niemanden erlebt, selbst wenn er damit gerechnet hat, den das nicht erstmal aus den Latschen gekippt hat. Ja.
Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt.
Ja.
Weil, also ich musste ja auch schon wirklich viele Kündigungen aussprechen. Und also die Menschen reagieren tatsächlich sehr unterschiedlich. Aber ich habe auch total häufig erlebt, dass, obwohl die Leute wussten, dass es jetzt die Kündigung geben wird und wir das vorher schon kommunizieren konnten, als sie das dann bekommen haben, ist für die wirklich auch ganz häufig eine Welt zusammengebrochen. Also das ist, das kann man nur wirklich dann nachempfinden, wenn man es mal, wenn man in der Situation war. Was hoffentlich nicht häufig passiert, aber ja, Und auch da vielleicht nochmal, das passiert viel häufiger, als man denkt. Ja, weil ganz viele Leute haben ja die totale Panik, dass ihnen danach Kündigung oder gekündigt auf der Stirn steht. Ja, und dass jeder das von Weitem schon sieht und riecht, dass man gekündigt worden ist. Wo ich sage ganz ehrlich, ich habe so viele Sozialpläne machen müssen. Für mich, also normal ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber das ist für dich auch dein Daily Business. Ja, und es passiert permanent. Das heißt also auch da, die Angst zu nehmen, zu sagen, so, ich bin gekündigt worden. Ja, so what? Das passiert. Und dann zu gucken, okay, was kann ich daraus machen? Mhm.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sage mal, das passiert auch dem Besten.
Ja.
Das kannst du nicht ausschließen. Du kannst es nicht ausschließen.
Ja.
Und jeder kennt doch so Situationen, man ist eigentlich gut, es funktioniert alles, neuer Chef kommt, die Chemie stimmt nicht. Ja.
Genau.
Zack, Ende Gelände.
Ja.
So.
Je höher, desto schneller.
Ja, das Ganze ist teilweise immer noch mit so einer Scham behaftet.
Total.
Ja. Die Scham kommt aber daher, weil natürlich im Hinterkopf ganz oft das Thema aber noch nicht immer noch ist, ich war entweder zu schlecht für den Job.
Ja, genau.
Oder ich habe mir irgendwas zu Schulden kommen lassen.
Absolut, richtig. Ja.
Bei einer betriebsbedingten Kündigung ist ein ganz wichtiger Punkt. Muss man überhaupt gar keine Scham haben. Und um das mal ganz sehr deutlich zu sagen, die betriebsbedingten Kündigungen nehmen zu.
Ja.
Und sie werden im Rahmen dieses KI-Zeitalters nicht weniger werden.
Ja.
Ja,
und da vielleicht noch ein Tipp zum Lebenslauf. Also ich finde, man kann durchaus auch mal wenn man betriebsbedingt gekündigt worden ist, kann man das durchaus hinter das Unternehmen schreiben, weil viele dann sagen so, ja, da bin ich gekündigt worden. Aber wenn das eine betriebsbedingte Kündigung war, dann sehe ich als Personaler hinterher, ach so, die Person wäre da vielleicht noch weiter beschäftigt worden, wenn es keine betriebsbedingte Kündigung gewesen ist. Also ne, von daher, sowas kann man durchaus auch in den Lebenslauf mit reinschreiben.
Ich glaube, das ist Punkt 1 ein guter Tipp. Punkt 2 muss man eben immer überlegen, wie war der Gesamtzusammenhang.
Ja.
Was fällt mir jetzt ein? Dieses Flugtags, das Lilium, ja, die sind ja alle gekündigt worden, betriebsbedingt, ja.
Ja.
Da ist es weder eine Schande noch sonst irgendwas, die hätten gar nichts tun können, die hätten sich auf den Kopf stellen können.
Richtig, ja.
Natürlich weiß man das unter Umständen schon, wenn man das Unternehmen liest.
Ja.
Bei anderen Unternehmen halte ich es auch für offensiver, das so zu kommunizieren. Es ist sicherlich nicht pauschal richtig. Es muss auch nicht, wenn ich noch in einem Arbeitsverhältnis stehe, obwohl das Arbeitsverhältnis gekündigt ist, muss ich nicht mitteilen irgendwie, dass das Arbeitsverhältnis gekündigt ist.
Richtig, ja, das denken auch viele. Super Tipp.
Muss ich nicht, ja.
Ja.
Ich muss gegenüber dem neuen Arbeitgeber mitteilen können, zu welchem Zeitpunkt kann ich hier anfangen.
Ja, genau, super.
Mehr interessiert die in der Regel nicht. Und wenn so eine Frage kommt im Sinne von, warum wollen Sie denn wechseln? Ja, auch da gibt es 1000 Punkte, warum.
Ja, genau. Also das muss man auch nicht sagen. Und da gibt es verschiedenste rhetorische Kniffe. Ich finde es nur ganz spannend. Also da vielleicht auch nochmal der Tipp. Viele sind dann schon in der Vergangenheit und sagen, ich habe bei dem Arbeitgeber so und so. Und ich als Personaler merke natürlich sofort, ach guck mal, also entweder freigestellt oder schon länger nicht mehr im Unternehmen. Mhm. Ja, also habe ich in verschiedensten Vorstellungsgesprächen, habe ich dann die Leute gefragt, sagen Sie mal, seit wann sind Sie eigentlich schon freigestellt? Und da sind sie, ist denen alles aus dem Gesicht gefallen, weil sie es nicht offensichtlich gesagt haben.
Ja, aber
wenn man so lange Erfahrung hat wie ich, dann kriegt man das relativ schnell raus. Genau, also da ist immer die Frage, wie bereite ich mich dann davor? Aber könnte man einen eigenen Podcast so machen.
Ja.
Wenn wir jetzt also tatsächlich sagen, okay, die Kündigung wurde ausgesprochen oder es gibt die Möglichkeit, einen Auflösungsvertrag zu machen. Wie würdest du denn rangehen, wenn es jetzt um die Knete geht? Ja, also du hast vorhin gesagt, auf dem Bazar, man sieht ja auch so schön bei dir im Hintergrund den Marktplatz. Was sind denn da so deine Tipps?
Ich glaube, der beste Tipp ist, sich sehr genau zu überlegen, was möchte man denn? Und zwar in einer Range, die realistisch ist. Das heißt, ich überlege mir immer, was ist eine Maximalforderung, die ich habe, und was ist eine Minimalforderung, die ich habe. Jetzt gehen wir mal von so einer ganz normalen betriebsbedingten Kündigung aus. Und man weiß vielleicht, boah, da gibt es ja auch noch den Peter oder die Marie. Und die sind ja weniger lange im Unternehmen als ich. Die machen genau dieselbe Tätigkeit wie ich. Die sind jünger als ich. Die hätten vorher gehen müssen. Dann weiß ich, dass ich im Rahmen einer Kündigungsschutzklage sehr, 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 sehr gute Aussichten habe, dass diese Kündigung für unwirksam erklärt wird. So. Dann weiß ich, oder das sage ich jetzt, dass es so ist, es gibt sowas wie Regelabfindungen, sagt man dazu, ja? 0,5 Gehälter, Durchschnittsgehälter pro Jahr der Beschäftigung. Also wenn ich 10 Jahre dabei bin und ich habe 5.000 Euro brutto verdient, nur 5.000 Euro brutto, sage ich jetzt, dann habe ich schon eine Abfindung 10 mal 2.525. So. Wenn je unwirksamer die Kündigung ist oder je schneller der Arbeitgeber mich einfach loswerden möchte, desto höher wird die Bereitschaft sein, eine höhere Abfindung zu zahlen. Und jetzt muss ich mir dann auch überlegen, was hat er denn schon alles in die Wege geleitet? Wie unangenehm ist es denn unter Umständen, wenn ich da wieder zurückkomme? Muss der mir unter Umständen Annahmeverzugslohn zahlen? Ja, also solche Gerichtsverfahren gehen ja nicht von heute auf morgen. Da gibt es einen Gütetermin, dann gibt es irgendwann eine streitige Verhandlung, dann gibt es irgendwann eine
Sag mal, wie lange
Entscheidung.
sowas dauern kann, weil das ist, das macht, da machen sich viele keine Gedanken zu.
Also bis zur Güteverhandlung, das steigt momentan auch, sind es 2 bis 5 Monate momentan hier in München, es kommt ganz drauf an. Und dann geht es erst in den eigentlichen Prozess, dass jeder schreiben muss, warum, wieso, weshalb ist diese Kündigung wirksam oder warum ist diese Kündigung zweifelsfrei unwirksam. Da gehen dann ein paar Mal Schriftsätze hin und her und dann macht das Gericht irgendwann mal eine sogenannte streitige Verhandlung. Zwischen der Güteverhandlung und dieser streitigen Verhandlung können aber locker noch mal 6 Monate vergehen, mindestens gerade, weil die ganz viele Verfahren haben. Ja? Das heißt, ich kann mich mal moralisch vielleicht auf ein Jahr einstellen. Wenn ich Glück habe, vielleicht ein bisschen kürzer. Ja?
Und das
Aber
Schlimme
das
ist ja dann, also je nachdem, kriege ich Geld oder nicht, ne? Also ist ja auch nochmal dann ein Thema, bin ich
Ja.
freigestellt und das Gehaltskonto wird weiter aufgefüllt oder habe ich eine Kündigung und ne, es wird irgendwie erstmal eingestellt, was die Knete betrifft. Das sind ja auch nochmal verschiedene Sachen. Aber dann ist es ja auch so, und das habe ich auch häufig erlebt, dass dann irgendwann in dem Gerichtsprozess
Ja.
dann der Richter fragt, so, ja, haben Sie denn einen neuen Job? Und wenn dann die Person sagt, ja, ich habe einen neuen Job, dann sagt der Richter im Zweifel noch, ja, dann ist es ja nicht so schlimm, dann kriegen Sie weniger Abfindung. Also das habe ich auch schon überlegt,
Das stimmt
habe ich auch schon
natürlich
erlebt.
in der Form auch nicht. Ja?
Nee, aber habe
Warum?
ich schon ein paar,
Warum?
also kenne ich schon.
Ja, natürlich gibt es das. Warum gibt es das? Für Richter ist eigentlich gibt es nichts Schickeres, als wenn das Ding schnell von ihrem Tisch weg ist. Ja?
Genau.
Das heißt, Akte erledigt. Ich muss nichts mehr
Genau.
machen. Ja?
Richtig.
Deswegen versuchen die natürlich auch immer im Gütetermin unter anderem auch eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Klar, ist bei uns ja auch nicht anders. Ja? Wenn ich was schneller von meinem Tisch runterkriege und weiß, ich habe damit weniger Arbeit, probiere ich das natürlich nicht. Also wird der Richter immer versuchen, natürlich auch, weil die Güteverhandlung auch genau dafür gedacht ist, zu gucken, erziele ich eine einvernehmliche Einigung, dass die erzielt wird. Ja? Aber da kommt es auf die Konditionen an. Und wenn die Gegenseite überhaupt nicht bereit ist, sich zu bewegen, dann will ich als Arbeitnehmer im Zweifelsfall immer ins Unternehmen zurück.
Genau. Und
Immer.
das muss man sich auch klar, also da muss man sich, glaube ich, auch noch mal klar drüber werden. Also im Zweifel heißt das dann tatsächlich auch zurück ins Unternehmen.
Im Zweifel heißt es das, aber jetzt mal entre nous, wenn ich ein gutes Gehalt bekomme, eigentlich einen adäquaten Job habe, vielleicht gar nicht so schnell was Neues bekomme, warum sollte ich denn nicht weiterarbeiten wollen?
Aber
Und
das
das
muss man
ist
sich, also
ja
das wissen, glaube ich, viele nicht.
mit Sicherheit, ja. Also man sollte auch nie zu früh schon klar einigen wir uns. Ja. Also die Argumentation sollte, kommt auch wieder auf die Spezialsituation an, aber die Argumentation ist ja immer zu sagen, die Kündigung ist unwirksam, ich möchte weiterarbeiten. Weil, Beispiel, ich bin 55, ich habe immer noch 3 Kinder zu Hause sitzen, die ich zu ernähren habe. Ich habe ein Haus abzubezahlen oder eine Wohnung abzubezahlen. Ich weiß nicht, wann ich einen guten Job wieder bekomme. Sagen wir mal, wir sind im Marketing, ist gerade nicht so leicht.
Ja. Personalwesen auch nicht.
Genau. Und dann habe ich ja eigentlich ein ganz hohes Interesse daran. Und je höher mein Interesse ist, das Arbeitsverhältnis aufrecht zu erhalten, desto höher muss doch auch mein Anspruch sein, eine Abfindung in einem höheren Rahmen zu halten.
Ja.
Und das spielt natürlich bei diesen ganzen Verhandlungen eine Rolle.
Ja.
Wenn der Arbeitgeber der Überzeugung ist, ich muss den wieder hier beschäftigen, ja, dann findet er das in der Regel auch nicht so lustig. Weil das ist ja genau das, was er nicht möchte.
Richtig.
Was aber ganz wichtig ist in diesen Verhandlungen, das darf man nicht vergessen. Und das muss man sich wirklich so ein bisschen wie auf einem türkischen Basar vorstellen. Ja? Der eine möchte für den Schuh 5 Euro zahlen und der andere möchte für den Schuh 50 Euro haben. Ich darf nie unterhalb dessen gehen, was ich mir vorstellen könnte, was die Gegenseite bereit ist zu zahlen. Ich darf aber auch nie in so ein Gefilde abrutschen, dass der Arbeitgeber sagt, bin ich verrückt?
Ja.
Never ever.
Ja.
Ja? Ja. Das erfordert so ein bisschen Fingerspitzen.
Ja.
Und da gibt es natürlich in Verhandlungen, also wenn man die auch teilweise selber führen möchte, einen ganz wichtigen Punkt. Man sagt nie selber zuerst eine Zahl.
Ja? Sehr gut. Ja.
Warum? Im Zweifelsfall liegt man damit vielleicht verkehrt. Sondern man sagt tatsächlich, kann man sich unter Umständen vorstellen, kommt immer auf die Konditionen an. Weil grundsätzlich möchte ich weiterarbeiten.
Ja.
Und dann bin ich genau in der Situation, dass ich ja eigentlich den Arbeitgeber in die Position bringe, zu sagen, wie er sich das denn vorstellt.
Ja.
Und dann habe ich eine Vorstellung, was der mir sagt. Und da wird in der Regel auch eine geringere Summe kommen, zum Beispiel, als der Arbeitgeber grundsätzlich bereit wäre zu zahlen.
Ja.
Und genau da fängt der türkische Basar an.
Genau.
Ja? Nämlich das Zerren um die Zahl, auf die man sich einigen möchte.
Ja.
Und da muss man sich vorher überlegen, welche Argumente habe ich.
Ja.
Und die kann man dann sehr neutral austauschen. Und da muss man dann in der Verhandlung auch so ein bisschen, ich sag mal, nicht vorwitzig sein, aber darf sich nicht die Butter vom Brot nehmen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist bei vielen echt noch so, dass sie sagen, so, oh, ich möchte es irgendwie hinter mich bringen. Das heißt also da tatsächlich, wenn ich merke, also es könnte in die Richtung gehen, mir rechtzeitig tatsächlich Hilfe zu holen. Und wenn es dann dazu kommt, dass man da irgendwie schon so ein Gefühl dafür hat, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Und dann tatsächlich für sich auch entscheiden kann, kann ich damit jetzt irgendwie leben oder ist es was, wo ich sage, nee, also da können wir uns irgendwie auch gar nicht einigen.
Ich sage mal, oder wie erklärt man, also ich glaube nicht, dass man für alle Arbeiten einen Anwalt benötigt.
Mhm.
Ja, muss man jetzt mal so sagen. Es gibt, ich habe auch immer wieder natürlich Mandanten und Mandantinnen aus dem Personalbereich.
Ja, die kennen sich meistens ganz gut aus.
Die kennen sich eigentlich ganz gut aus.
Ja, ja.
Ja? Und die könnten wahrscheinlich sogar solche Verhandlungen alleine führen. Die machen das nicht. Warum machen die das nicht? Weil sie persönlich involviert sind.
Genau, absolut.
Und das ist immer diese Problematik. Sobald ich persönlich involviert bin, kann ich das Ganze nicht mehr wirklich neutral betrachten.
Ja.
Und selbst wenn ich sage, ich möchte das selber probieren, weil mir das zielführender erscheint, dann kann ich das immer tun. Aber ich würde mir vorher immer, immer, immer einen Sparringspartner suchen.
Ja.
Und selbst wenn das mein Ehepartner wäre oder ein guter Freund oder eine gute Freundin oder wer auch immer.
Ja. Ja.
Solche Situationen kann man durchspielen. Hört sich lächerlich an, weil man sich denkt,
Vorstellungsgesprächen.
So, genau, ja.
Ja.
Und wenn der andere mich ein bisschen triggert und wirklich mal diese brutale Gegenposition einnimmt, dann kann man sowas auch üben.
Ja. Kann man mittlerweile auch mit ChatGPT super probieren.
Zum Beispiel. zum Beispiel, ja. Wobei natürlich ChatGPT immer auch so ein bisschen das Thema hat, dass, ich sag mal, Garbage in, Garbage out. Ja,
ja, auf jeden Fall, genau. Also man muss es schon wissen, wie man es nutzt. Mhm. Ja.
Man muss wissen, wie man es nutzt, und man muss vor allen Dingen natürlich dann auch so eine Aussage treffen wie nicht zu meinen Gunsten.
Ja, genau.
Und wenn man sich trotz allem unsicher ist, genau dafür sind wir Arbeitsrechtler ja da.
Ja. Genau, und wenn ich ja zum Beispiel auch arbeitsrechtlich abgesichert bin, das heißt also, wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe, dann wird es ja auch alles vom Arbeitgeber von der Versicherung getragen.
Man muss da tatsächlich zwei Punkte unterscheiden.
Ja, okay.
Wenn ich eine Kündigung habe, dann trägt das die Rechtsschutzversicherung. Die Rechtsschutzversicherungen sind aber natürlich kein, ich schiebe hier gerne Geld über den Tisch. Deswegen sagen viele Rechtsschutzversicherungen, ja, aber wir geben nur die Deckungszusage für die gerichtliche Klageerhebung, also für die Kündigungsschutzklage. Das muss nicht richtig sein, aber wenn man keine Ahnung in Kontakt mit Rechtsschutzversicherung hat, ist das halt schwierig. Ne?
Okay.
Und wenn ich bei einer Rechtsschutzversicherung anrufe und als Versicherter oder Versicherte sage, der Arbeitgeber hat mir eine Kündigung angedroht, ich habe aber noch gar keine, ja, und hat gesagt, ich soll einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, dann sagt die Rechtsschutzversicherung in der Regel, was nicht richtig ist, ja, dann haben wir ja gar keinen Rechtsschutzfall. Dann müssen wir gar keine Deckungszusage erteilen, dann müssen wir ja gar nichts zahlen, ja, das stimmt nicht.
Aha, sehr gut.
Wenn der Arbeitgeber mir ernsthaft eine Kündigung androht, ja, und mir zugleich eine Aufhebungsvereinbarung vorlegt und ich den frage, ja, warum denn Kündigung? Und der sagt dazu nichts. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, der kann mich gar nicht kündigen. Dann habe ich in dem Moment einen Rechtsschutzfall. Aha, und dann ist die Versicherung eintrittspflichtig für die außergerichtliche Tätigkeit des Anwalts.
Ja, Wahnsinn.
Deshalb als Versicherter oder Versicherte nicht von der Rechtsschutzversicherung abspeisen lassen.
Super.
Ja, es ist wichtig, im Arbeitsrecht eine zu haben.
Ja. Als ich Personalleiterin wurde, war das das Erste, was ich abgeschlossen habe.
Also das ist wirklich wichtig, weil diese Kündigungsschutzverfahren, je nachdem, in welchem Gehaltsbereich wir uns bewegen, auch richtig teuer werden können.
Ja, genau. Ja? Super, das ist perfekt.
Das sollte man auf jeden Fall machen, und dann hat man vielleicht auch weniger Hemmungen, einen Anwalt zu beauftragen.
Auf jeden Fall.
Wobei, natürlich, was kann ich als Anwältin auch anderes sagen, ja? Die Beauftragung des Anwalts lohnt sich natürlich in der Regel.
Ja, genau, ja. Also ich glaube auch, ne, das, was wir vielleicht zusammenfassend nochmal sagen können, ist, wenn eine Kündigung auf dem Tisch liegt, heißt es nicht, dass ich zwingend eine Abfindung bekomme, sondern es hat damit zu tun, wie die Gründe tatsächlich sind. Es lohnt sich, wenn ich das Gefühl habe, das könnte irgendwie im Busch sein, tatsächlich auch mit einem Anwalt zu sprechen und auch da nochmal zu gucken, bin ich versichert, bin ich abgesichert für diesen Fall, und das durchaus vielleicht auch mit einem Anwalt zu besprechen. Und auf gar keinen Fall irgendwas zu unterschreiben, es sei denn, es ist die Empfangsquittung, aber auf gar keinen Fall eine Auflösung, und tatsächlich sich dann auch Rat und Tat zu Hilfe holen, um darüber zu sprechen, zu sagen, Mensch, ne, das und das ist mir passiert, wie gehe ich denn den nächsten Schritt vor? Genau, und es gibt keine allgemeingültige Höhe, sondern das hängt davon ab, je nachdem, wie wahrscheinlich die Kündigung tatsächlich ist, dass sie durchgeht. Und das ist dann tatsächlich immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, um zu gucken, wie gehe ich in die Verhandlung und wie ist auch mein persönliches Empfinden, wie schnell will ich das Ganze jetzt hinter mich bringen.
Genau. Und natürlich wird diese Abfindungshöhe, ne, auch durch verschiedene andere Punkte beeinflusst. Ne? Wie lange war ich im Unternehmen? Ja. Wie alt bin ich? Was habe ich für Unterhalt? Das kann ich alles ins Feld führen. Ja,
ja. Ja.
Und das muss ich vielleicht dann auch ins Feld führen, wenn ich mag.
Ja, vielleicht eine Frage nochmal zur Abfindung. Ne? Also Steuern, wie sieht es da aus? Worauf sollte ich achten?
Also, was ganz wichtig ist, dass vor ewigen Zeiten war das mal steuerfrei, ist es natürlich nicht mehr. Der Staat braucht Geld. Ja, es ist schon ewig nicht mehr. Also diese Abfindung ist vollumfänglich zu versteuern. Auf die Abfindung fallen keine Sozialabgaben an. Ja, also Pflegeversicherung, Krankenversicherung etc., weil das ja kein Entgelt ist, sondern eine außergewöhnliche Zahlung. Und bei der steuerlichen Gestaltung gibt es natürlich so ein paar Hebel, die ich mir überlegen muss. Also wenn ich zum Beispiel zum Ende des Jahres gekündigt werde, kann ich mir überlegen, ob ich diese Abfindungszahlung schlichtweg in das nächste Jahr schiebe, in der Annahme, dass ich im nächsten Jahr weniger Geld bekomme. Ja? Dann ist also die Gesamtsumme, die ich zu versteuern habe, im Folgejahr geringer, als wenn das in dem Jahr gezahlt wird, in dem ich vollumfänglich 12 Monate mein Gehalt bekomme. Und dann gibt es noch so eine ganz schicke Fünftelregelung, nennt sich das. Ja? Da wird so ein Vergleich angestellt, was habe ich denn in dem Jahr mit der Abfindung verdient oder von in dem Jahr, in dem ich die Abfindung bekomme, nehme ich ein Fünftel von der Abfindung, rechne das auf den normalen Entgeltbeitrag drauf, vergleiche das steuerlich gesehen mit dem, was ich ohne diese Abfindungszahlung bekommen hätte. Und dann kommt praktisch der Betrag raus im Vergleich, der zu versteuern wäre. Da rate ich immer an, Steuerberater, der soll das bitte genau ausrechnen. Und dann weiß ich genau, ist das denn vorteilhaft, diese Fünftelregelung in Anspruch zu nehmen? Es ist mittlerweile sowieso so, dass ich als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer diese Fünftelregelung aktiv beantragen muss. Ja, das war früher
Aber
so
ist ja
ein.
wichtig, dass es sowas überhaupt gibt, ne? Sich da einfach mal Gedanken drüber zu machen und da tatsächlich auch mit dem Steuerberater drüber zu
Das
sprechen.
muss man wissen und das sollte man dann auch mit dem Steuerberater sich einfach schlichtweg ausrechnen lassen, um dann genau zu wissen, was ist denn für mich steuerlich gesehen die beste Möglichkeit. Ja? Also merken muss man sich unter Umständen Verschiebung des Ganzen in ein neues Jahr. Man muss sich merken, da gibt es diese Fünftelregelung. Und natürlich kann man sich unter Umständen, was aber für viele relativ uninteressant sind, weil die natürlich mit einer Abfindung anders rechnen. Man kann sich natürlich auch überlegen, gibt es sonstige irgendwelche Möglichkeiten, das finanziell schöner zu gestalten, ja, indem ich zum Beispiel einen Teil der Abfindung automatisch in betriebliche Altersversorgung schiebe. Ja. Sowas gibt es alles. Das sind aber dann wirklich konkrete Rechenbeispiele, die man schlichtweg mit dem Steuerberater durchgehen soll. Ja. Ich kann als Anwältin immer nur sagen, also 31.12., da machen wir doch mal frühestens zum 5.1. und spätestens zum 15.1. Ja. Und ich kann auf die Möglichkeiten hinweisen, was dann jeder Einzelne wirklich damit im Endeffekt faktisch macht. Das muss er selber entscheiden unter der Option, dass es Möglichkeiten
Ja, super. Also man kann ja dann zum Beispiel auch, was viele auch nicht wissen, nochmal ein Paket verhandeln mit, ich buche mir dann tatsächlich auch einen Coach, um mich in die Neuorientierung begleiten zu lassen, ne? Oder ein Paket zu verhandeln, zu sagen, so und so viel hätte ich gerne für eine Weiterbildung, die ich dann da noch nutze. Also da gibt es ja auch noch verschiedene Möglichkeiten, nochmal drüber nachzudenken. Also es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Auch da kann man tatsächlich nochmal verhandeln und das ein oder andere findet der Arbeitgeber dann vielleicht auch ganz gut. Auch gerade wenn es darum geht, dass man sagt, also wir wissen eigentlich beide, das hier ist nicht der richtige Arbeitsplatz für dich. Lass uns mal überlegen, wie wir das Ganze hier gut beenden können. Und dann sind solche Sachen ja auch nochmal ja, viel möglicher, als wenn man sagt, so, boah, nee, das geht hier irgendwie gar nicht mehr.
Ja, wobei ich als Mitarbeitender immer sagen würde, warum, ich fühle mich hier super. Ja, aber natürlich sind diese Outsourcing-Sachen, die du angesprochen hast, also dieses Coaching, wie komme ich denn vielleicht möglichst optimal in ein neues Arbeitsverhältnis, ja, sind natürlich förderlich aus mehreren Gründen. Erstens, sitzt da in der Regel jemand, der sich sehr gut damit auskennt, wie so Bewerbungsunterlagen auszuschauen haben,
Ja, das
wie
macht
man
ja auch.
solche Bewerbergespräche führt. Ja, es gibt ja auch Mitarbeitende, die seit 15 Jahren kein Gespräch geführt haben. Ja.
klar, genau.
Zu wissen, auch so ein bisschen diesen psychischen Rückhalt zu haben. Da ist jemand, mit dem ich genau diese Themen auch durchsprechen kann. Und was in diesen ganzen arbeitsrechtlichen Sachen nicht zu unterschätzen ist, ist wirklich diese Tatsache, das nicht alleine machen zu müssen. Ja, also zu wissen, ich habe dann eine Anwältin oder Anwalt, auf den kann ich mich verlassen. Oder ich habe eben Outplacement-Beratung oder Coaching. was mir
Genau.
den Rücken
Also
stärkt.
häufig, also das, was ich häufig dann auch bei den Coaches merke, ist, die sind einfach auch noch so genervt und so frustriert aus diesem Job, dass wir da erstmal dran arbeiten und gucken,
Ja.
wie kann ich denn überhaupt in einem Vorstellungsgespräch positiv nach vorne schauen,
Ja.
ohne dass der Personaler diese Verbitterung spürt, die ich noch in mir habe. Also das sind ganz häufig so Sachen, ne, an denen wir auch arbeiten, um dann da den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, vor allem nicht nur die Verbitterung, auch die Angst. Ne? Das darf man nicht
Ja.
unterschätzen.
Ja.
Weil bei ganz vielen kommt da natürlich so eine Existenzangst hoch.
Ja.
Ja,
Ja.
und das ist das, was es
Ja.
schwierig macht.
Ja. Super. Liebe Simone, ich finde, wir haben hier ganz viele Tipps mit auf den Weg gegeben. Leider ist es ja tatsächlich so, dass viele in der Zukunft auch davon betroffen sein werden, dass Auflösungsverträge angeboten werden, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Und da sind deine Tipps, glaube ich, wirklich Gold wert, um sich einfach mal darüber klar zu werden, worauf sollte ich denn achten? Herzlichen Dank. Es war mir ein
Okay.
Vergnügen, da mal wieder einzutauchen.
Ich habe herzlich zu danken. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit dir auch das Wissen teilen konnte. Und ich hoffe, dass es ganz vielen hilft. Dass es vor allen Dingen ganz vielen auch hilft, die in so eine Situation kommen, eben nicht erst den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich zu wissen, ich muss agieren, ich muss schnell agieren,
Ja.
ich muss mir vielleicht Hilfe suchen.
Ja.
Und ich sage immer, eine Kündigung ist nie ein Ende. Kündigung ist immer der Anfang von etwas Neuem.
Könnte ja gut werden.
Könnte sogar sehr gut werden in manchen Situationen. Ja. Und das ist nichts im Sinne von, fang mal an, positiv zu denken, sondern das ist eher in dem Sinne, guck doch mal, was du noch an Abfindungen mitbekommen könntest, die du vielleicht niemals in deinem Leben in der Form erwirtschaften kannst.
Ja.
Zum Beispiel.
Super. Deine Kontaktdaten verlinken wir auch, so dass man dich auf jeden Fall auch findet. Und
Danke.
wir drücken auf jeden Fall jedem, der damit zu tun hat, die Daumen.
Definitiv. Vielen Dank, Daniel.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-hurzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-hurzig.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Hurzig.